Die Geschichte unserer Erde begann in einer Gas- und Staubwolke, in einem Seitenarm einer unbedeutenden Galaxie. Als diese Materie sich zusammenklumpte, wurde die Wolke instabil und fing an, sich immer schneller um sich selbst zu drehen. Es entstanden kleine Himmelskörper, die zusammenstießen und zu immer größeren Objekten heranwuchsen.
So entstand unsere Erde. Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren, rot glühend und über 1000 Grad heiß.
Zu dieser Zeit gab es natürlich kein flüssiges Wasser und auch eine Atmosphäre konnte in dieser Phase so gut wie nicht gehalten werden. Das heißt, erst musste dieser Körper mal abkühlen, dass die Temperatur auch wirklich auf ein vernünftiges Maß reduziert wurde. Dann wurde die Atmosphäre zum Teil durch Vulkanismus aus dem Inneren, zum Teil aus dem interplanetaren Raum durch die Anziehungskraft geholt. Und wahrscheinlich war die Atmosphäre der Erde am Anfang auch sehr dicht, ähnlich wie wir es heute von der Venus kennen.
Sagt Wolfgang Oschmann. Er ist Professor am Institut für Geowissenschaften der Universität Frankfurt.
Die erste Atmosphäre der Erde bestand hauptsächlich aus Wasserdampf und aus CO2, aus Kohlendioxid. Nachdem sich die Erde auf unter 100 Grad abgekühlt hatte, begann der Wasserdampf zu kondensieren. Sintflutartige Regengüsse setzten ein. Das Wasser sammelte sich in Senken. Ozeane entstanden. Die flüssigen Gesteinsmassen des oberen Erdmantels wurden fest. Nach und nach bildeten sich die Kontinente. Wo sie zusammenstoßen, bilden sich Gebirge. Wo sie auseinanderreißen, bilden sich Ozeane. Diese Vorgänge, die sogenannte Plattentektonik, haben einen enormen Einfluss auf das Klima der Erde. Gleiches gilt für einen anderen Einflussfaktor, der vor etwa 3,5 Milliarden Jahren entstand, für das Leben.
Leben greift ja durch die Stoffwechselprozesse intensiv ein in die Chemie des Wassers, in die Chemie der Atmosphäre. Es wird bei nahezu allen Lebensprozessen CO2 verbraucht, sodass wir also durch die ganze Erdgeschichte hindurch eine langsame, unregelmäßige, aber doch plus minus stetige Abnahme an CO2 haben. Das heißt also, das Leben selber verändert sozusagen damit die Atmosphäre und verändert damit natürlich auch das Klima.
Vor etwa 2,5 Milliarden Jahren entwickelten Bakterien eine Methode, um Sonnenenergie chemisch zu speichern, die Photosynthese. Bei der Photosynthese wird Kohlendioxid in die Zellen eingebaut und Sauerstoff wird ausgeschieden. Wolfgang Oschmann.
Danach steigt der Sauerstoffgehalt langsam. Die Evolution, die am Anfang eine sehr langsame Gangart hatte, kommt immer schneller in Tritt. Wir bilden die ersten mehrzelligen Organismen dann so etwa um 1,6 Milliarden Jahre. Damit beginnt natürlich die biologische Produktivität immer stärker zu werden und damit haben wir immer mehr den Effekt, dass wir sozusagen organisches Material in die Gesteine einbetten.
Denn all diese Lebewesen speicherten gewissermaßen Kohlendioxid in ihren Körpern in Form von Zellulose beispielsweise. Und wenn sie starben, dann sanken ihre Körper auf den Meeresboden. Sie wurden zu Sediment. Dadurch wurde das Kohlendioxid langfristig in die Gesteinsschichten eingebaut und so der Atmosphäre entzogen.
Die Folge? Die Erde kühlte noch weiter ab. Der bis dahin vorherrschende Treibhauseffekt verringerte sich. Das geschah mindestens zweimal in der Frühzeit der Erde.
Zwei Phasen haben wir, die unmittelbar gekoppelt sind mit der biologischen Produktivität, wo die durch die Evolution sehr rasch zunahm, wo wir dann extrem stark CO2 aus der Atmosphäre entzogen haben und das zu zwei sehr gravierenden Eiszeiten geführt hat. Die eine hat den bezeichnenden Namen Snowball Earth oder Schneeball Erde und nach allen Befunden, die wir im Moment haben, war die Erde wohl bis in die Äquatorregion vereist und nahezu alle Kontinente und wohl auch phasenweise alle Ozeane mit Eis bedeckt.
Das war vor etwa 700 Millionen Jahren. Die fast komplette Vereisung der Erde führte zum ersten großen Massenaussterben in der Geschichte des Lebens. Die Erde taute erst wieder auf, als durch Vulkanausbrüche zusätzliches Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt war, das den Treibhauseffekt wieder anheizte. Mit dem Auftauen nach der globalen Vereisung endet für die Geologen die Frühzeit der Erdgeschichte.
Für die Erde beginnt eine neue Phase. Das sogenannte Erdaltertum.
Musik
Am Beginn des Erdaltertums, in einer Periode namens Kambrium, entsprach die Landmasse der Kontinente etwa der heutigen. Aber die Kontinente waren völlig anders verteilt. Am Südpol befand sich eine riesige Landmasse, genannt Gondwana. Sie bestand vor allem aus dem heutigen Südamerika, aus Afrika, Indien, der Antarktis und Australien. Am Rand dieser Landmasse, an weit voneinander entfernten Stellen, befanden sich auch Teile des künftigen Europas. Nördlich davon lagen kleinere Kontinente, darunter Nordamerika mit Grönland, das Baltikum sowie Sibirien.
Auch das heutige Hessen gab es schon. Allerdings waren Nord- und Südhessen noch getrennt.
Das, was wir heute als Hessen sehen, gehört zu zwei ehemals getrennten Kontinenten, die erst im Laufe der Erdgeschichte zusammengewandert sind.
Sagt Professor Thomas Reischmann, er ist Geologe am Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie.
Beide kleinen Kontinente lagen damals noch am Nordrand von Gondwana. Das ist vergleichbar mit dem heutigen Afrika. Der Südpol lag damals in der Sahara und wir lagen damals in sehr niedrigen Breiten im Süden. Es war also ein kaltes Klima zu der Zeit.
Bis zur Vereinigung der beiden Teile Hessens sollte es noch eine Weile dauern. Schließlich bewegten sich die Kontinente mit nur etwa 5 Zentimetern pro Jahr. Für Kontinente ist das allerdings recht schnell.
Damals entwickelte sich das Leben in den Ozeanen geradezu sprunghaft. Geologen sprechen von der sogenannten kambrischen Explosion. Diese Explosion dauerte zwar rund 30 bis 50 Millionen Jahre, doch für Geologen ist das eine relativ kurze Zeitspanne. Irgendwann aber verließen die ersten Pflanzen das Meer und begannen, das Festland zu erobern. Dadurch wurden der Atmosphäre erneut große Mengen Kohlendioxid entzogen. Aufs Neue ging auch die weltweite Durchschnittstemperatur zurück. Und zwar so stark, dass es vor rund 450 Millionen Jahren zu einer weiteren Eiszeit kam.
Mehrere 10 Millionen Jahre später, vor etwa 380 Millionen Jahren, sind Gondwana und seine vorgelagerten Kleinkontinente dann weiter nach Norden gewandert, in Richtung Äquator. Die beiden Teile Hessens lagen nun ungefähr auf der Höhe von Rio de Janeiro. Thomas Reischmann.
Es wird immer wärmer. Die Breiten von etwa 20 Grad Süd werden erreicht. Und in dieser Zeit lagern sich Sedimentgesteine ab. Und in bestimmten günstigen Situationen können sich Riffe bilden. Nicht nur Koralle, sondern damals auch Lebewesen, die Stromatoporen, vergleichbar mit den heutigen Schwämmen, haben Riffe aufgebaut. Diese Kalkriffe sind heute sehr gut erhalten und werden zum Teil auch abgebaut, weil es ein wertvoller Rohstoff ist.
Abgebaut wird dieser Rohstoff, der Lahnmarmor, noch heute. Er wird gerühmt wegen seiner vielen Farbschattierungen. Lahnmarmor wurde in vielen bekannten Bauwerken verwendet. Im Mainzer Dom, im Wiesbadener Kurhaus, in der Eingangshalle des Empire State Buildings in New York und im Kreml in Moskau.
Ein anderer wertvoller Rohstoff entstand in der folgenden Phase der Erdgeschichte im Karbon, die Steinkohle. Die Pflanzen hatten inzwischen stabile chemische Bausteine entwickelt, die wir als Holz bezeichnen. Sie konnten daher stärker in die Höhe wachsen. Riesige Wälder entstanden, sie bedeckten die ganze Erde und extrem viel Sauerstoff wurde von den Pflanzen ausgeschieden. Der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre war zu dieser Zeit etwa 1,5-mal so hoch wie heute. Die großen Waldökosysteme entnahmen für ihr Wachstum immer mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre und lagerten es nach ihrem Absterben im Boden ein. Dadurch sank die globale Temperatur erneut. Es kam vor etwa 320 Millionen Jahren am Südpol zu einer weiteren Eiszeitperiode. Von dieser Eiszeit profitieren wir noch heute.
In den Äquatorialregionen entstanden die Kohlevorräte und an dem einen Pol war die massive Eiszeit. Und wir brauchten auch diese Eiszeit, weil nämlich diese Eiszeiten ja ein ganz charakteristisches Phänomen zeigen, dass sie nämlich nicht stabil sind, sondern es immer wieder zum Anwachsen dieser Eisschilde und dann wieder zum teilweise Abtauen kommt. Und das hat ja zur Folge, dass der Meeresspiegel sehr stark schwankt. Denn immer wenn ich das Wasser als Eis am Kontinent bilde, fehlt es natürlich im Ozean, dann ist der Meeresspiegel niedriger.
Dieses ständige Auf und Ab des Meeresspiegels während dieser Eiszeitperiode sorgte dafür, dass die Küstenregionen mit ihrer dichten Vegetation immer wieder überflutet wurden. Dann starb die Pflanzenwelt an diesen Stellen ab, sie wurde mit Sediment bedeckt und damit vor der Zersetzung geschützt. Danach zog sich das Meer wieder zurück, die nächste Vegetationsphase entstand und so weiter. Auf diese Weise lagerten sich die Pflanzen in Schichten ab, Schichten, die wir heute als Kohleflöze kennen.
Während in den Küstenregionen die Kohle entstand, bewegte sich der Großkontinent Gondwana immer weiter nach Norden, auf einen anderen Großkontinent zu, der aus den Landmassen von Nordamerika und Europa bestand. Vor etwa 350 Millionen Jahren kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Giganten. Zwischen ihnen wurden nun auch die Mini-Kontinente zusammengedrückt, auf denen sich noch immer die beiden Hälften Hessens befanden.
Dort, wo die Kontinente zusammenstießen, bildete sich ein riesiges Gebirge, das sogenannte Variskische Gebirge. Reste davon kann man noch heute sehen. Es sind die deutschen Mittelgebirge, darunter auch der Taunus.
Alle Kontinente der Erde wurden in dieser Phase zu einem einzigen großen Kontinent zusammengedrückt. Er bekam den Namen Pangäa, griechisch für die gesamte Erde. In der Zeit dieses Großkontinents lassen die Geologen vor 250 Millionen Jahren das Erdaltertum enden.
Ein neues Erdzeitalter beginnt, das Erdmittelalter. Das Erdmittelalter begann mit warmem, aber extrem trockenem Klima. Der Grund für diese Trockenheit war der Riesenkontinent Pangäa.
Niederschläge entstehen vor allem, wenn Wasser über den Ozeanen verdunstet. Weil Pangäa so groß war, konnte der Regen aber nicht das Innere des Kontinents erreichen. Die Wolken regneten schon weit vorher ab. Im Inneren des Riesenkontinents lag damals das heutige Mitteleuropa, überzogen von großen Sandwüsten.
Davon zeugt ein Gestein, das aus dem Wüstensand entstanden ist. Buntsandstein. Thomas Reischmann.
Der Buntsandstein ist in Hessen weit verbreitet. Wir kennen den im Süden, im Odenwald. Wir kennen aus dem Spessart und das nordosthessische Bergland wird ganz überwiegend von Buntsandstein aufgebaut. Auch am Rand vom Schiefergebirge, bei Marburg oder in der Korbacher Frankberger Bucht gibt es große Flächen von Buntsandstein.
Der Buntsandstein entstand, als Flüsse aus dem gerade emporgewachsenen Hochgebirge die trockene Ebene überschwemmten. Das geschah allerdings selten, einmal im Jahr oder sogar nur alle paar Jahre.
Das vorherrschende Element waren wohl diese Flüsse nach Starkregen, die ein großes Areal, also fast halb Hessen, überflutet haben in Überschwemmungsereignissen. Wenn es dann wieder trocken war, konnten sich die Dünen bilden und die wurden dann beim nächsten Starkregen wieder umgelagert. Und so wanderten diese Sandkörnchen immer weiter nach Norden damals in das Buntsandsteinbecken.
Die Phase der großen Trockenheit dauerte einige 10 Millionen Jahre, dann wurde es wieder feuchter. Die Zeit des Superkontinents Pangäa war beendet. Er begann auseinanderzubrechen.
Fast gleichzeitig entstanden nun zwei neue Tiergruppen, die in der weiteren Geschichte der Erde eine große Rolle spielen sollten. Die Säugetiere und die Dinosaurier. Während die Säugetiere noch lange ein Schattendasein führten, begann vor circa 200 Millionen Jahren die große Zeit der Dinosaurier. Wolfgang Oschmann.
Es beginnt der Atlantik aufzureißen im Bereich zwischen dem heutigen Nordwestafrika und Nordamerika. Und auch in der Karibik beginnt es aufzureißen, ist zunächst nur ein ganz schmaler Ozean, aber er verbreitert sich dann doch relativ rasch. Und damit ändert sich natürlich die Klimarahmensituation. Wir haben einen Ozean, es kann wieder Verdunstung stattfinden und es werden damit auch wieder Niederschläge, speziell auch nach Mitteleuropa transportiert, sodass wir bei diesem Übergang von der Trias in den Jura dann zwar immer noch warme, aber mittlerweile dann deutlich feuchtere Bedingungen hatten.
Möglicherweise gab es zwischen 160 und 140 Millionen Jahren vor heute eine weitere Eiszeit. Das ist unter den Experten strittig. Sicher dagegen ist, dass die folgende Phase der Erde, die Kreidezeit, eine der heißesten der gesamten Erdgeschichte war. Geologen sprechen von einem Supertreibhaus.
Während im Jura ja langsam das Zerbrechen von Pangäa begonnen hat, haben wir in der Kreide dann das Maximum einer Kontinent-Mosaikphase, so nenne ich das, also wo wir sehr viele kleine Kontinente haben. Sehr viele kleine Kontinente haben wir dann, wenn sehr viele Ozeane neu dazwischen gebildet werden. Dann ist die Ozeankruste auch heiß, das heißt, die schwimmt höher auf dem Mantel und ist noch nicht wieder dabei zurückzusinken. Das heißt, der Meeresspiegel ist global höher, deutlich höher, als er heute ist. Also wir können davon ausgehen, dass das durchaus 150, vielleicht sogar 200 oder mehr Meter waren, im Extrem allerdings, wo der Meeresspiegel über heute lag. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Frankfurt liegt auf 90 Meter. Ja. Wir hätten also noch einiges an Wassersäule über uns stehen zu dieser Zeit.
Supertreibhaus heißt diese Phase deswegen, weil die Temperaturbedingungen vor rund 100 Millionen Jahren völlig anders waren als heute. Am Nordpol lag die Jahresmitteltemperatur bei plus 10 Grad, etwa so hoch wie heute in Frankfurt am Main. In der Tiefe der Ozeane war es 14 bis 16 Grad warm. Heute sind es dort unten nur 4 Grad.
Das Erdmittelalter ging vor 65 Millionen Jahren mit einer doppelten Katastrophe zu Ende. Ein riesiger Komet schlug vor der Küste von Mexiko ein. Etwa gleichzeitig gab es lang andauernde Vulkanausbrüche in Indien. Beide Ereignisse verdunkelten über Jahre hinaus den Himmel und verhinderten das Pflanzenwachstum. Viele Tiergruppen starben aus, darunter die Saurier.
Nach diesen Ereignissen beginnt eine neue Phase, die Erdneuzeit. Als sich das Leben und das Klima von der doppelten Katastrophe erholt hatten, begann die Erdneuzeit ähnlich warm, wie es während der Kreidezeit gewesen war. Die ausgestorbenen Dinosaurier hatten viele ökologische Nischen unbesetzt hinterlassen, in die nun die aufstrebenden Säugetiere drängten. Sie sind die beherrschende Tiergruppe der Erdneuzeit.
Wichtige fossile Zeugnisse davon liefert die Grube Messel bei Darmstadt. Vor 47 Millionen Jahren lag sie etwa auf der Höhe des heutigen Sizilien. In einem tropischen Regenwald gab es damals einen tiefen Waldsee. Ein Vulkan war hier explodiert. Auf dem Boden dieses Sees versteinerten Tausende von Tieren und blieben so erhalten. Zu den bekanntesten gehören Urpferdchen, Fledermäuse und Affen.
Weiterhin gibt es Exoten bei uns in Messel, zum Beispiel den Tapir und den Ameisenbären. Die sind ja heute ausgestorben. Übrigens auch die Beuteltiere gab es in Europa, sind auch ausgestorben. Sodass wir hier eine Fülle von Tieren haben, die wie Puzzlesteine eigentlich ein Muster ergeben und etwas sagen über die Flora und Fauna des Regenwaldes vor 47 Millionen Jahren.
Sagt Dr. Stefan Schaal. Er leitet die Messelforschung am Senckenberg-Institut in Frankfurt am Main. Die Funde sind so reichhaltig, dass Messel vor einigen Jahren als erster Ort Deutschlands zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Dazu trug auch bei, dass die Tiere am Boden des Sees in einem hervorragenden Zustand konserviert wurden.
Dabei sind die Tiere im Wesentlichen nicht zerfallen, sondern zum Teil als Bänderskelette, zum Teil als Tiere mit Hauthaaren, mit Federn oder sogar mit Mageninhalten überliefert. Das ist also ein Zustand, der ist nicht die Regel in der Paläontologie. Man würde in der Regel einzelne Knochen finden oder Zähne. Hier finden wir ganze Skelette mit sehr viel mehr Aussagemöglichkeiten.
Während es in Messel und auf der ganzen Nordhalbkugel noch tropisch warm war, begann sich die Erde auf der Südhalbkugel aber wieder deutlich abzukühlen.
Die drei Kontinente Antarktis, Australien und Südamerika, die bis dahin noch eine Einheit gebildet hatten, trennten sich voneinander. Rund um die Antarktis, die am Südpol lagerte, bildete sich daraufhin eine kalte Meeresströmung, die den Kontinent vom Rest der Ozeane isolierte. Die Antarktis kühlte in der Folge stark ab. Vor etwa 35 Millionen Jahren bildete sich dort ein Eispanzer, der schnell anwuchs. Dadurch kühlte die Erde insgesamt ab und es wurde zugleich trockener, weil viel Wasser im Eis gebunden war. Professor Wolfgang Oschmann.
Das ist der Zeitraum, wo sich dann die Grasländer im Inneren der großen Kontinente angefangen haben auszubilden. Das, was wir eben als Steppengraslandschaften kennen, die gab es vorher in dieser Form nicht.
Die Plattentektonik veränderte auch weiterhin das Gesicht der Erde. Die Alpen, das kaukasische Gebirge und der Himalaya entstanden dort, wo Platten aneinandergeschoben wurden. Durch den Druck auf die Erdoberfläche kam es in Hessen zu verstärkter vulkanischer Aktivität. Der Vogelsberg und die Rhön entstanden in einer Phase großflächiger Vulkanausbrüche. Nach und nach wurde es dann aber auch auf der Nordhalbkugel kühler.
Vor etwa 3 Millionen Jahren kam es dann zu einer Veränderung in den Meeresströmungen, die unser Klima bis heute prägt. Zwischen Nordamerika und Südamerika entstand eine Landverbindung. Dadurch wurden Atlantik und Pazifik voneinander getrennt.
Und das führte dazu, dass die warmen Strömungen im Atlantik Richtung Norden abgelenkt wurden, wo man dann meint, ja, das müsste ja dann dort zu wärmeren Bedingungen geführt haben, hat es bis zum gewissen Grad auch, aber es hat vor allen Dingen zu viel reicheren Niederschlägen geführt.
Diese Niederschläge, vom Golfstrom verursacht, fielen in den kalten Regionen wie Grönland als Schnee. Der türmte sich nach und nach immer mehr auf und wurde schließlich zu kilometerdicken Gletschern. Sogar der Nordpol, der sich ja über der offenen See befindet, vereiste. Auch auf der Nordhemisphäre hatte nun ein neues Eiszeitalter begonnen.
Seit 2,6 Millionen Jahren gibt es eine ganze Menge kleinerer Eiszeiten und seit etwa 1 Million Jahre gibt es 10 größere Eiszeitphasen, die alle bis nach Mitteleuropa reingingen. Also die Eisphase, die am weitesten bis nach Mitteleuropa vorgestoßen ist, war auf einer Linie etwa Düsseldorf-Dresden. Das heißt also, Norddeutschland war quasi komplett unter einer dicken Eisdecke.
Auch nach Süddeutschland waren Gletscher vorgedrungen, die ihren Ursprung in den Alpen hatten. Zwischen den Gletschern Nord- und Süddeutschlands lag ein Gebiet, das nicht vereist war. Dazu gehörte auch Hessen, erklärt Professor Karl-Josef Sabel vom Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie Wiesbaden.
Wir hatten als typische Vegetation eine Tundra. Das heißt, es gab praktisch keine Baumbestände oder nur, wenn leichte Schwankungen innerhalb der Kaltzeit aufgetreten sind, Klimaschwankungen, dann kam natürlich auch Baumvegetation etwas auf. Wir hatten Graslandschaften. Bitterkalt im Winter, im Sommer zwar deutlich wärmer, der oberste halbe Meter oder eine Meter taute auf, aber die Temperatur hat nicht ausgereicht, um Bäume existieren zu lassen.
Heute gibt es vergleichbare Landschaften in Nordkanada und in Sibirien. In den trockenen Tundra-Landschaften tobten seinerzeit oft heftige Orkane, die Gesteinsstaub aufwirbelten und gleichmäßig über das Land verteilten. Dieser Staub lagerte sich als Lössschicht ab, zum Beispiel in der Wetterau.
Diese Böden sind von hervorragender Qualität, von überragender Qualität. Und die früheste ackerbauliche Besiedlung hat vornehmlich auf Böden aus Löss stattgefunden.
Die Eiszeit, die vor 2,6 Millionen Jahren begann, ist auch heute nicht zu Ende. Nord- und Südpol sind nach wie vor vereist. Zurzeit befinden wir uns allerdings in einer Zwischeneiszeit, das heißt in einer warmen Phase zwischen zwei Gletschervorstößen. Doch in ein paar tausend Jahren könnten diese Eisschilde wieder bis nach Mitteleuropa vorstoßen.
Die Erde hat in ihrer Geschichte große Klimaschwankungen durchgemacht. Angefangen hat alles mit einer Atmosphäre, die fast nur aus Kohlendioxid und aus Wasserdampf bestand. Es gab eine Zeit, in der fast die gesamte Erdoberfläche von Eis bedeckt war. Es gab ein Supertreibhaus, in dem die Temperaturen weit höher lagen als heute. Und auch der Wasserspiegel lag zeitweise 150 bis 200 Meter höher als heute.
Darf man dann heute wirklich von Klimakatastrophe sprechen, wenn sich die Temperatur um 2 bis 3 Grad erhöht und der Meeresspiegel ein paar Meter ansteigt?
Wolfgang Oschmann macht sich bei solchen Szenarien keine Sorgen um den Planeten Erde, sondern um seine Bewohner.
Das hat natürlich die Bedeutung, dass sich Fruchtbarkeitszonen ändern, dass Küstenregionen unter Umständen überflutet werden und dass bei einem Planeten mit knapp 7 Milliarden Einwohnern heißt das natürlich, das wird zu Flüchtlingsströmen, Elendsflüchtlingsströmen führen. Und da muss man natürlich sagen, also das wären Szenarien, die uns auch in Mitteleuropa, obwohl wir hier eigentlich auf der Insel der Glücklichen, der Wohlhabenden leben, dass uns das auch garantiert drastisch in Mitleidenschaft ziehen wird.